Tatort Nordwesten geht 2026 auf True Crime Dinner Tour. Bei einem mehrgängigen Menü öffne ich gemeinsam mit Nicolas Reimer von der Nordwestzeitung die Akten eines packenden Kriminalfalls aus der Region. Spannend erzählt, gründlich recherchiert und mit Sicherheit unvergesslich. Wir sind zwischen Januar und April in Garrel, Oldenburg, Hatten, Varel und Westerstede. Tickets und alle Termine findet ihr unter www.ol.de/tatort-live. Ebenso bei den Ticketplattformen Ticketmaster und Nordwestticket sowie in allen Geschäftsstellen der Nordwestzeitung. Sichert euch jetzt euren Platz. Ich freue mich auf einen Abend voller Nervenkitzelspannung und kulinarischem Genuss.
Unverträglichkeiten, Magen-Darm- oder Gelenkprobleme. Trifft das auch auf deinen Hund zu? Dann bekommt er nicht das Futter, das seiner Gesundheit wirklich gut tut. Mit Hey Holy kannst du das ganz einfach herausfinden. Mach jetzt das kostenlose Futterquiz und erfahre, welches Futter für deinen Hund am besten verträglich ist und seine Gesundheit optimal unterstützt. Und das Beste? Du bekommst 35% Rabatt auf die erste Bestellung und kannst das Futter 30 Tage lang testen. Wenn du nicht zufrieden bist, gibt es das Geld zurück, ohne Wenn und Aber. Einfach auf www.futterquiz.de gehen und den Code Hundefutter im Checkout eingeben.
Es war ein Leben voller Liebe. 60 Jahre waren Inge und Gerd füreinander da. Doch irgendwann wird das Leben zur Qual. Schmerzen, Hilflosigkeit. Es ist ein schleichender Verlust der Würde. Als sie keine Lebensqualität und Perspektive mehr für sich sehen, treffen sie eine folgenschwere Entscheidung. Sie wollen gemeinsam aus dem Leben gehen. Doch dieses Vorhaben scheitert. Tatort diesmal Ammerland. Ein Hinweis direkt zu Beginn. In dieser Folge geht es um das Thema Suizid. Das kann für einige Menschen belastend sein. Wenn es auf dich zutrifft, dann rate ich dir, diese Folge nicht oder zumindest nicht allein zu hören. Wenn du selbst betroffen bist oder Hilfe brauchst, findest du Anlaufstellen in den Shownotes. Auf ausdrücklichen Wunsch ihres schwerkranken Ehemanns nimmt Inge ihren Partner aus dem Leben. Sie selbst überlebt ihren eigenen Suizidversuch jedoch. Was wie ein Liebesbeweis klingt, wirft nun Fragen auf, die tief unter die Haut gehen. Durfte Inge das Leben ihres Mannes beenden? Und wo zieht das Gesetz hier die Grenze? Heute tauchen wir ein in diesen außergewöhnlichen Fall, der für Richter, Staatsanwälte und Verteidiger moralisch wie rechtlich komplex ist. Mein Name ist Julian Reusch und ihr hört Tatort Nordwesten. Alle 14 Tage geht es hier um wahre Fälle aus Norddeutschland. Und heute bei mir zu Gast ist Anja Biewald, Redakteurin bei der Nordwestzeitung. Hallo Anja, schön, dass du mal wieder da bist.
Hallo Julian, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, dass ich mit dir das zweite Mal hier an diesem Tisch sitze.
Genau, wir hatten schon einen sehr spannenden Fall, einmal aus Oldenburg, den verlinke ich euch auch in den Shownotes, aber heute finde ich, haben wir einen sehr emotionalen Fall dabei. Ich hatte schon eingangs gesagt, es geht um Inge und Gerd. Magst du mal erzählen, was man über die beiden weiß?
Ja, Inge und Gerd sind ein Ehepaar, die 60 Jahre miteinander verheiratet waren und 60 Jahre Seite an Seite durchs Leben gegangen sind. Sie haben gemeinsam ihre Kinder großgezogen. Es heißt, dass sie eine gute und liebevolle Ehe geführt haben, dass sie sich gegenseitig in dieser Ehe immer mit Respekt begegnet sind. Sie waren fleißig, sie hatten ihr Häuschen, sie sind gerne gereist, haben sich die Welt angesehen, aber waren auch trotzdem im Ammerland sehr erdverbunden und dort gut verwurzelt und haben vor allen Dingen als Ehepaar, also sprich als Duo, sehr, sehr, sehr eng Seite an Seite gestanden.
Also es klingt wie nach einem sehr harmonischen Leben, doch irgendwann wird es etwas schwieriger und ja, Krankheiten kommen hinzu.
Sie wurden älter und mit dem Alter haben sich Krankheiten eingestellt und zumindest bei Gerd waren es auch beträchtliche Erkrankungen, die fortschreitend waren, die ihn in seiner Lebensqualität sehr eingeschränkt haben. Inge war selbst auch nicht mehr fit körperlich, musste sich um Gerd kümmern oder was musste, ist vielleicht auch das falsche Wort. Sie hat sich gerne um ihn gekümmert. Sie haben es zu zweit durchgezogen. Sie hat sich extrem aufgeopfert. Und irgendwann war sein Zustand so schlecht, dass sie auch keine Verbesserungen mehr erwartet haben und da keinen Weg mehr gesehen haben. Und haben das auch so formuliert, dass ihr Leben eigentlich nur noch ein Leiden war. Und da haben sie keinen Ausweg mehr gesehen. Wollten sich aber auch nicht helfen lassen im Sinne von andere Kräfte großartig ins Haus holen oder eben auch woanders hinziehen, sprich in Pflege gehen, Tagespflege oder auch in eine vollstationäre Einrichtung. Das kam nicht in Frage. Ihr Lebensmodell ist gewesen, wir bleiben hier zusammen zu Hause und bleiben zu zweit.
Die Söhne haben, glaube ich, so gut es geht noch unterstützt, aber trotzdem in einem Text von dir hieß es, sie hat bis zur Selbstaufgabe und darüber hinaus für ihn die Pflege übernommen. Also es muss, glaube ich, ein langer Prozess gewesen sein, der eine völlige Erschöpfung am Ende hatte.
Die Söhne haben vor Gericht im Verfahren auch als Zeugen ausgesagt und die haben eben auch berichtet, dass ihre Mutter kraftmäßig völlig am Ende war und dass der Vater in einem sehr, sehr, sehr schlechten gesundheitlichen Zustand war, dass er den Alltag auch nicht mehr geschafft hat. In allen Bereichen brauchte er intensive Pflege und Unterstützung. Ich möchte das jetzt auch aus persönlichen Gründen gar nicht im Detail ausführen, aber es war schon offensichtlich, dass er tatsächlich eigentlich nur noch liegen konnte, dass es im Grunde genommen ein Siechen gewesen ist und sie auch selber gesagt haben, auch eine Behandlung macht keinen Sinn mehr. Er hat das auch abgebrochen, er hat Medikamente abgesetzt, jegliche Behandlung dann abgelehnt und wollte einfach, dass es endet.
Du hattest auch gerade schon im Nebensatz gesagt, dass sie auch dann keine Hilfe haben wollten. Warum haben sie denn beispielsweise eine Pflegeeinrichtung so kategorisch abgelehnt?
Es spitzte sich zu Hause immer mehr zu und die Söhne sind auch zu der Erkenntnis gekommen, dass es zu Hause nicht mehr geht und dass eine Pflegeeinrichtung zielführend wäre. Aber Inge und Gerd haben das kategorisch abgelehnt, weil sie selber eine sehr nahe Verwandte seit vielen Jahren als schweren Pflegefall in einer Einrichtung untergebracht haben und empfanden das als nicht würdig und hatten immer gesagt, das wollen wir auf keinen Fall. Und da hat vor allen Dingen Gerd sich völlig verweigert und hat ganz klar auch bis zuletzt formuliert, dass das für ihn nicht in Frage kommt.
Jetzt müssen wir mal in den Oktober 2024 springen, Anja. Denn hier wird ein Entschluss gefasst, ja, jetzt oder nie. Magst du das mal erklären, wie es dazu kam?
Die beiden hatten wohl auch in der Vergangenheit schon relativ häufig auch Angehörigen gegenüber formuliert, dass sie nicht mehr wollen. Dass sie haben zwar nicht konkret von Suizid gesprochen, aber sie haben schon gesagt, sie wollen nicht mehr, sie wollen nicht mehr leben. Und sie hatten aus ihrem näheren Umfeld eine Geschichte präsent, wo sich einige Jahre zuvor ein Ehepaar selbst umgebracht hat und es geglückt ist. Und das hatten sie für sich im Hinterkopf. Und im Oktober, vor so ziemlich genau einem Jahr, haben sie an einem Tag, an dem eben auch die Kinder nicht da waren, die haben wohl zwischenzeitlich häufig dort übernachtet, um bei der Pflege zu unterstützen. Und an dem Tag war eben niemand anderes im Haus. Und da haben sie für sich den Entschluss gefasst, jetzt oder nie. Genau mit diesen Worten hat es Inge vor Gericht formuliert. Sie hat gesagt, jetzt oder nie, heute ist unser letzter gemeinsamer Tag. Die beiden hatten den Entschluss gefasst. Inge hat Gerd bettfertig gemacht. Sie haben sich umgezogen und dann sind sie mit zwei Messern ins Bett gegangen und haben sich hingelegt. Und dann war die Frage, wer macht es? Also Gerd soll gesagt haben, dass er nicht mehr die Kraft hat, in den Händen hat, um das Messer zu führen und um es selbst zu tun und hat Inge gebeten, dass sie es tut. Und dann hat sie es getan. Inge hat mit einem Küchenmesser dreimal auf ihren Mann eingestochen. Einer der Stiche traf das Herz, durchstach das Herz und er soll innerhalb von wenigen Sekunden einen vollständigen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten haben. Dann hat sie das Messer gegen sich selbst gerichtet und hat versucht, sich selbst das Leben zu nehmen und hat sich schwer verletzt.
Also sie hat schwer verletzt den Versuch überlebt. Wie ist es dann weitergegangen? Sie hat es nicht geschafft, ihr Vorhaben umzusetzen. Wie ging es dann weiter?
Sie waren eigentlich für den nächsten Tag mit ihrem Sohn zum Frühstück verabredet. Und der Sohn ist dann morgens in diese Situation in das Haus seiner Eltern gekommen, wo der Vater in einer Blutlache bereits erkaltet im Bett lag und tot war und er seine Mutter schwer verletzt gefunden hat. Und dann wurden Rettungsdienst und Polizei und so weiter informiert und Inge kam mit ihren Verletzungen erstmal ins Krankenhaus, sodass ihre Verletzungen versorgt worden sind. Und im Anschluss, als es ihr dort dann rein körperlich besser ging, ist sie in eine geschlossene Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses eingewiesen worden, wo sie dann noch für eine ganze Weile stationär weiter behandelt worden ist.
Wegen ihrer psychischen Situation kann man das verstehen. Wir sprechen jetzt hier über natürlich trotzdem einen Tötungsfall. Deswegen wurde in diesem Fall auch ermittelt. Es kam dann sogar auch zu einer Anklage vor dem Amtsgericht in Westerstede. Und der Vorwurf, den habe ich ehrlicherweise bisher noch nie so wahrgenommen. Es hieß nämlich Tötung auf Verlangen. Und den habe ich mir mal angeschaut. Der Paragraph, der das regelt, ist der Paragraph 216 im Strafgesetzbuch. Und dieser Paragraph ist auch sehr kurz und sehr verständlich formuliert. Darin heißt es wörtlich: Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so ist auf Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren zu erkennen. Es ist ein Strafbestand, also es ist auch eine Strafe.
Genau, der Paragraph besagt nichts anderes, als dass die Tötung auf Verlangen ein Straftatbestand ist und eben dementsprechend auch zu bestrafen ist. Der Strafrahmen ist deutlich niedriger angelegt im Gesetz als bei anderen Tötungsdelikten, aber unterm Strich steht fest, es wird, wenn jemand schuldig gesprochen wird mit Paragraph 216, also Tötung auf Verlangen, dann ist er dafür auch zu bestrafen.
Trotzdem war natürlich allen Prozessbeteiligten klar, dass es ein außergewöhnlicher Fall ist, der wahrscheinlich auch für Staatsanwälte und Richter nicht alltäglich ist. Du kannst vielleicht mal über das Plädoyer auch des Staatsanwaltes sprechen. Ich finde, da macht's man, also merkt man ganz gut, wie viel Fingerspitzengefühl da auch dabei war.
Es war tatsächlich in der Wahrnehmung aller Prozessbeteiligten ein herausragendes Plädoyer, das der Staatsanwalt, der die Anklage ja vertritt, dort vorgetragen hat. Er hat ganz klar ausgeführt, dass das für ihn ein Fall ist, der mit dem Strafrecht wirklich nur sehr schwer zu greifen ist und auch schwer eindeutig zuzuordnen ist. Er hat rekapituliert, dass dieses Ehepaar ein stimmiges Gesamtbild abgegeben hat, dass sie ein gutes Leben miteinander hatten, dass sie füreinander da waren, aber dass sie eben in ihrem Lebensabend auch wirklich nicht mehr auseinandergehen wollten, sondern zu Hause bleiben wollten, zusammenbleiben wollten und dass sie sich aber eben in eine sehr verzweifelte Situation manövriert hatten und keinen Ausweg gesehen haben. Er hat das klar belegt gesehen, dass der Ehemann diesen Tötungswunsch geäußert hat und dass dieser Mann sterben wollte und dass es eine Tötung auf Verlangen ist. Und dass das dementsprechend eben den Paragraph 216 mit der Tötung auf Verlangen eben auch die Umstände dafür eben gegeben sind. Er hat aber auch gesagt, dass es ja das Grundrecht auf Sterben in unserem Land gibt, dass es ausdrücklich verfassungsrechtlich ausgeurteilt ist und dass es eben ein Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben gibt. Dass wir aber dennoch eben in der Justiz akzeptieren müssen, dass Paragraph 216 aber eben sagt, dass die Tötung auf Verlangen eine Straftat ist. Er hat in der Abwägung der Gesamtumstände ausgeführt, dass Inge nicht vorbestraft ist, dass sie sehr haftempfindlich wäre. Also wenn man sie selbst hochbetagt, sie war zu dem Zeitpunkt 83 Jahre alt, körperlich eingeschränkt, kognitiv eingeschränkt. Also dass sie die Haft für sie schwer erträglich wäre und dass man auch keinen vorbeugenden Ansatz bei ihr mit einer Strafe sehen würde. Sprich, von dieser Frau sind keine weiteren Straftaten zu erwarten. Auch das hat er abgewägt und hat auch ins Feld geführt, dass das eben ein Fall ist, der sowohl moralisch wie rechtlich und eben auch juristisch und gesellschaftlich sehr komplex ist und sehr stark bewegt.
Kurze Werbung. Tatort Nordwesten geht 2026 auf True Crime Dinner Tour. Bei einem mehrgängigen Menü öffne ich gemeinsam mit Nicolas Reimer von der Nordwestzeitung die Akten eines packenden Kriminalfalls aus der Region. Spannend erzählt, gründlich recherchiert und mit Sicherheit unvergesslich. Wir sind zwischen Januar und April in Garrel, Oldenburg, Hatten, Varel und Westerstede. Tickets und alle Termine findet ihr unter www.ol.de/tatort-live. Ebenso bei den Ticketplattformen Ticketmaster und Nordwestticket sowie in allen Geschäftsstellen der Nordwestzeitung. Sichert euch jetzt euren Platz. Ich freue mich auf einen Abend voller Nervenkitzelspannung und kulinarischem Genuss.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Werbung Ende. Und wie hat die Verteidigung darauf reagiert?
Die Verteidigung hat dieses Plädoyer im Grunde genommen gefeiert, weil dieser Staatsanwalt in seinem Plädoyer nicht nur den Paragraph 216 aufgeführt hat, sondern er auch den Paragraphen 60 Strafgesetzbuch ins Spiel gebracht hat. Und das ist ein Paragraph, der unter der Überschrift Absehen von Strafe läuft. Und das bedeutet, dass man einen Täter, wenn der Täter von den Folgen seiner eigenen Tat sehr stark betroffen ist, dass man dann auch von einer weiteren Bestrafung absehen kann, weil diese Bestrafung verfehlt ist und auch kein Ziel mehr verfolgen würde und auch kein Ziel erreichen würde. Und der Staatsanwalt hatte in seinem Plädoyer gesagt, dass er damit sehr einverstanden sei, wenn man zwar anerkennt, dass Tötung auf Verlangen in diesem Fall erfüllt ist, sprich der Straftatbestand ist erfüllt, aber dass diese Frau nicht zu bestrafen ist für das, was sie getan hat. Das hat natürlich der Rechtsanwalt gerne aufgegriffen und hat dann gar nicht mehr so ganz viel dazu gesagt, sondern hat sich gefreut und gesagt, dass er dem nicht viel hinzuzufügen hat und hat das gerne so angenommen.
Deswegen, wir haben ja deswegen am Anfang einmal gesagt, eigentlich regelt Paragraph 216 deutlich, dass eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren auf Tötung auf Verlangen steht. Doch hier kam halt dieser weitere Paragraph 60 dann noch zum Tragen. Bevor wir darüber weiterreden, du warst ja auch vor Gericht dabei und hast dann auch Inge wahrgenommen. Wie hat sie auf dich gewirkt vor Gericht? Was hat sie auch gesagt?
Inge hat im Grunde genommen die ganze Situation dort einfach über sich ergehen lassen. Sie hat ehrlich geantwortet, ohne zu zögern. Sie hat ist auf jede Nachfrage eingegangen und hat das ohne jegliches Kalkül oder ohne irgendwelches Taktieren, hat sie einfach geantwortet, was sie im Kopf hatte. Und das war absolut authentisch und sie wirkte wie eine gebrochene Frau, die jetzt einfach zurückgeblieben ist. Sie hat auch im Verfahren vor Gericht auch deutlich gemacht, dass es ihr sehr, sehr, sehr leid tut, dass sie in dieser Nacht nicht gestorben ist. Und das war auch absolut glaubhaft, dass sie das genauso empfindet. Sie ist eine Frau, die sich jetzt dazu gezwungen sieht, noch im Leben zu verbleiben. Aber sie möchte es eigentlich nicht. Sie versucht es jetzt für ihre Kinder. Ihre Kinder stehen fest an ihrer Seite und unterstützen sie und versuchen, ihr Lebensmut zu vermitteln. Und dafür ist sie noch da. Aber es ist überhaupt nicht so, dass sie einen Lebensgenuss jetzt empfinden würde. Sie ist eine gezeichnete, eine gebrochene Frau.
Es heißt auch in einem Text dazu, wo sie zitiert wird mit: Ich hab's nicht geschafft, leider. Also das lässt es, glaube ich, dann auch sehr tief blicken. Du hast kurz die Söhne angesprochen, weil die Frage kann man sich ja auch stellen. Ihnen wurde damit ja mehr oder weniger der Vater genommen. Es war ein Tötungsdelikt, aber die haben ihrer Mutter da nie Vorwürfe gemacht.
Also 2 Söhne haben in diesem Verfahren ausgesagt und bei beiden war keinerlei Groll zu spüren oder nicht mal ein Hadern zu verspüren damit, dass ihre Eltern ihr Leben als nicht mehr lebenswert empfunden haben. Da gab es überhaupt keine Anzeichen. Es ist ihnen klar gewesen, dass die Situation nicht mehr tragbar war, dass die Situation aber auch verfahren war. Es ist ihnen nicht unbedingt klar gewesen, dass Inge und Gerd wirklich Fakten schaffen würden, wie sie das in dieser Nacht dann getan haben. Das haben sie in dieser Form sicherlich nicht kommen sehen. Aber überrascht wiederum hat es sie dann auch nicht wirklich. Und sie stehen und standen zu dem Zeitpunkt fest an der Seite ihrer Mutter, haben sie die ganze Zeit unterstützt. Und ich hatte überhaupt nicht den Eindruck, dass da irgendein Vorwurf im Raum stehen könnte.
Sie waren aber auch wichtige Zeugen in dem Prozess, weil eine Frage musste ja beantwortet werden, ob das auch wirklich dem Willen von Gerd entsprochen hat.
Genau, es geht natürlich dann gerade bei so einem Tatvorwurf, es war ja am Ende ja trotzdem ja auch ein gewaltsames Ende, und es geht bei so einem Vorwurf natürlich auch darum zu ergründen, Tötung auf Verlangen. Gab es dieses Verlangen tatsächlich? Und dazu wurden eben die Zeugen intensiv befragt, und die haben das bestätigt, dass sie das dem Vater definitiv zugetraut haben, dass er diese Tötung gewünscht hat und dass er seine Frau darum gebeten hat, und haben eben auch wirklich mehrfach deutlich unterstrichen, dass die beiden ihr Leben auch wirklich nicht mehr führen wollten. Aber eben auch die Alternative im Leben, nämlich die Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung, definitiv auch nicht wollten. Das ist denen bekannt gewesen. Aber trotzdem muss das ja in so einem Verfahren dann auch abgeklärt werden. Es hätte ja jetzt genauso gut sein können, dass ein Zeuge beispielsweise sagt, nein, der Mann war ja noch voller Lebensmut und der plante noch Reisen oder wir wollten noch irgendwelche Unternehmungen machen. Dann hätte natürlich auch im Raum gestanden, ob der vielleicht nicht freiwillig aus dem Leben geschieden ist, beziehungsweise seine Frau nicht darum gebeten hat. Und diese Fragen müssen halt in dem Verfahren dann auch geklärt werden.
Am Ende stand dann das Urteil, sie wurde verurteilt nach Paragraph 216, Tötung auf Verlangen, aber dann kam der Paragraph 60 ins Spiel, dass sie halt straffrei davon kam. Ein sehr außergewöhnlicher Urteilsspruch. Und ich weiß auch, dass die Berichterstattung darüber auch sehr emotional begleitet wurde, eine sehr emotionale Debatte darüber begleitet hat. Magst du darüber mal ein bisschen sprechen?
Die Reaktion vielen, und das ist auch überhaupt nicht überraschend, natürlich so aus, dass Entsetzen darüber herrschte, dass dieses Paar überhaupt erstmal in diese Situation geraten ist, um diese Entscheidung für so eine gewaltsame Tat dann letzten Endes zu treffen. Das löste Entsetzen aus, aber es löste natürlich auch eine emotional geführte Debatte um das Thema Sterbehilfe aus und hier eben vor allen Dingen um die aktive Sterbehilfe, was ja die Tötung auf Verlangen wäre.
Genau, und dieses ganze Thema streift, wie du schon sagst, das Thema Sterbehilfe einfach. Das ist ein sehr wirklich umstrittenes und komplexes Thema, dem wir eigentlich fast in einer eigenen Folge begegnen müssten. Aber an dieser Stelle will ich euch zumindest mal einen Überblick geben, wie das Thema Sterbehilfe in Deutschland aktuell gesetzlich geregelt ist. Seit Februar 2020 befindet sich der sogenannte assistierte Suizid in einer rechtlichen Grauzone. Das Bundesverfassungsgericht erklärte damals, dass das Verbot, die Selbsttötung geschäftsmäßig zu fördern, verfassungswidrig ist. Daher muss das Thema Sterbehilfe eigentlich gesetzlich neu geregelt werden. Doch zwei Initiativen dafür scheiterten 2023 im Bundestag. Was ist jetzt also aktuell erlaubt, verboten und eine Grauzone? Der assistierte Suizid ist die Beihilfe zur Selbsttötung. Zum Beispiel, indem man einer Person ein tödliches Mittel beschafft oder bereitstellt. Ein sehr wichtiger Unterschied zum verbotenen aktiven Sterbehilfe ist, dass die Person, die selbst entschieden sterben will, dieses Medikament dann selbst einnimmt. Genau das müsste halt nach dieser Entscheidung 2020 jetzt neu geregelt werden, aber es wurde halt noch keine Einigung darüber erzielt. Die aktive Sterbehilfe, also auch das Töten auf Verlangen, steht in Deutschland unter Strafe. Wir haben darüber gesprochen. Also beispielsweise, wenn man aktiv der Person das tödliche Mittel verabreicht. In Ländern wie den Niederlanden, Luxemburg, Spanien oder Belgien ist das im Übrigen rechtlich erlaubt. Das Bundesverfassungsgericht hat allerdings auch entschieden, dass jeder Mensch in Deutschland ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben hat. Doch wie ihr schon merkt, gibt es hier wirklich sehr viele rechtliche Unterschiede und damit einhergehend auch wirklich große Unsicherheiten. Ja, es ist einfach ein sehr komplexes Thema. Also es gab dadurch Reaktionen, die ganz großes Mitgefühl für die Inge hatten, ne? Also das kann man ja auch total verstehen. Doch es gibt ja aber auch Argumente, warum man so einen Fall vor Gericht stellen sollte.
Das Mitgefühl für Inge war riesengroß und auch die auch das Verständnis für ihr Handeln, auch in dieser Situation, war das Verständnis für diese Selbsttötung beziehungsweise dieser Wunsch, sich gegenseitig zu töten, das Verständnis dafür war sehr, sehr, sehr groß. Jetzt könnte man aber ja auch eine Konstellation aufmachen, die weniger schön ist, nämlich dass auch Leute den Bestand der Tötung auf Verlangen nutzen könnten, um eine andere Straftat zu verschleiern, nämlich jemanden wirklich zu töten. Nicht auf Verlangen, sondern um jemanden zu töten. Vielleicht auch aus Verzweiflung, weil man eben in einer schlimmen Situation ist, aber vielleicht auch, weil jemand unbequem geworden ist, zur Last fällt, was auch immer. Es sind da ganz viele Konstellationen möglich, die darin münden könnten, dass ein Mensch einen anderen tötet. Und man könnte versuchen, es so aussehen zu lassen, als wäre es eine Tötung auf Verlangen.
Und deswegen ist es so ein komplexes und sensibles Thema und so schwierig, da auch auf schwarz oder weiß zu entscheiden. Es ist einfach ein sehr komplexes Thema.
Genau, es ist ein sehr komplexes Thema und es geht eben auch nicht nur um die Verschleierung von möglichen anderen Taten, sondern ja eben auch darum, dass man ja bei der Tötung auf Verlangen ja trotzdem aktiv einem anderen Menschen das Leben nimmt. Und unser Grundgesetz schützt das Leben in einer absoluten Bedingungslosigkeit. Und da gibt es eben diesen Widerspruch, der eben sehr emotional diskutiert wird.
Am Ende habe ich noch eine Frage. Was ist so dein Eindruck, wie es für Inge jetzt weitergeht?
Das kann man relativ kurz sagen. Mein Eindruck ist, dass sie jetzt wirklich einfach nur noch die letzte Zeit ihres Lebens absitzt. Ähnlich wie in einem Gefängnis ist sie in ihrem Leben gefangen und sie sitzt die Zeit einfach nur noch ab, bis sie selbst aus dem Leben geht.
Liebe Anja, vielen Dank, dass du uns den Fall heute mitgebracht hast. Ich danke dir.
Danke, dass ich bei dir sein konnte.
Damit schließen wir die Akte dieses Falls. Doch eine Erkenntnis bleibt. Ein Urteil erzählt oft mehr als nur von Schuld oder Unschuld. Das wird in diesem Fall besonders deutlich. Es erzählt von Menschen, von ihren Grenzen, ihren Entscheidungen und den Momenten, die ihr Leben geprägt haben. Dieser Fall zeigt, wie schwierig es ist, Gerechtigkeit zu definieren, wenn es nicht um Gier, Hass oder Rache geht, sondern um Liebe, Verzweiflung und das Bedürfnis, Leiden zu beenden. Das Gesetz urteilt nach Paragraphen. Aber das Leben folgt anderen Regeln. Regeln, die von Schmerz, Nähe und Verantwortung geprägt sind. Vielleicht ist das die eigentliche Lehre aus diesem Prozess. Dass nicht jedes Verbrechen kaltblütig ist. Ich finde es wahnsinnig stark, wie das Gericht und die Staatsanwaltschaft diesen Fall beurteilt haben. Es zeigt, dass neben den Paragraphen auch Menschlichkeit entscheiden kann. Und das ist gut und wichtig. Und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch diese Folge und Tatort Nordwesten gefällt, dann freuen wir uns über jede positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Auch jeder Kommentar unter den Folgen oder jede Empfehlung an Freunde, Familie und Bekannte helfen uns, noch mehr Menschen zu erreichen.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.